Das Gleichnis, denke ich, ist bekannt. Ich werde es dann schon noch vorlesen, aber es wird auch immer wieder zitiert. Und ich möchte jetzt einfach ein bisschen eine Einordnung machen, wo passiert dieses Gleichnis oder in welchem Zusammenhang oder in welchem größeren Kontext steht das. Das Gleichnis vom wahren Weinstock gehört zu den Abschiedsworten von Jesu im Zusammenhang auch mit dem letzten Abendmahl. Und da ist eine ganze Fülle von sehr, sehr tiefen Weisheiten in dieser ganzen Abhandlung, wie Jesus mit seinen Jüngern noch umgeht in dieser letzten Zeit, wo für ihn eigentlich schon klar war, dass er sehr bald das Leiden und den Tod vor sich sehen wird. Also das ist vielleicht einfach noch zum Sagen, das ist noch eine Abrundung hier, diese Geschichte mit dem wahren Weinstock. Wenn wir zum Beispiel in Johannes 13 sehen, da gibt es die Fußwaschung, es gibt das Gebot, liebt einander, die Verheißung des Heiligen Geistes. Also das sind alles riesige Themen, die im selben Kontext irgendwo stehen. Und deshalb denke ich, hat auch dieses Gleichnis vom wahren Weinstock eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Meines Wissens, oder ich bin jetzt nicht so der Wissenschaftler, was die Bibel angeht, ist es das letzte oder eines der letzten Gleichnisse, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Und es ist auch die letzte Aussage im Johannesevangelium, die Jesus mit Ich bin beginnt. Da gibt es sieben Aussagen, unter anderem zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt oder ich bin der gute Hirte und ich bin der wahre Weinstock, ist in diesem Zusammenhang die letzte Aussage von Jesus, die mit Ich bin beginnt. Und was auch noch wichtig ist, zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Worte spricht, sind nur noch 11 Jünger bei ihm. Das heißt, Judas hat die Gruppe bereits verlassen. Judas hat von Jesus ja dann den Auftrag unter Anführungszeichen bekommen, wo er gesagt hat, was du tun musst, das tue jetzt. Und deshalb ist es auch noch ein bisschen anders, weil jetzt wirklich nur noch diese Jünger bei ihm sind, denen er wirklich vertraut hat. Er gewusst, dass Judas ihn verraten wird. Und deshalb hat er jetzt also noch diese Gelegenheit genutzt, seinen 11 verbliebenen Jüngern diese Botschaft weiterzugeben. Ich denke, ich lese jetzt einfach mal die Worte vor, dann haben wir dann das auch den Zusammenhang oder den Bezug zu dem Bibeltext von Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also das ist jetzt der Text, um den es geht. Und ich möchte, Andi, kannst du mir mal das erste Bild? Also das ist jetzt ein Bild von einem Weinstock. Einfach nur, damit man das auch ein bisschen, es ist schwierig zum Fotografieren, weil immer sehr viel Gras auch drumherum ist. Aber man sieht den Weinstock und das, was dann aus diesen Routen hervorgeht, das sind die Reben, einfach damit wir vom Bild her ein Verständnis haben, was ist ein Weinstock, was ist eine Rebe. Also die Rebe ist das Teil, das dann aus diesen Ästen auf der Seite austreibt. Ich möchte euch dann zu einem kleinen Gedankenspiel einladen, erzähle aber jetzt noch ein bisschen zuerst etwas über die Geschichte und vom Weinbau und auch im Zusammenhang vielleicht mit dem, was wir in der Bibel über Weinbau lesen können. Wein wird circa seit 6000 Jahren angebaut. Man vermutet den Ursprung in Georgien und das gemäß Bibel wurde ja der erste Weinberg von Noah gepflanzt. In 1. Mose 9, 21 heißt es, Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Also geografisch gesehen liegt der Berg Ararat südlich von Georgien in der heutigen Türkei. Von dort hat sich, wenn man so die Geschichte vom Weinbau anschaut, auch der Weinbau ausgedehnt in den gesamten Nahen Osten. Also wir können davon ausgehen, dass die Menschen dort, die im Nahen Osten, also Syrien und weiter südlich auch noch, gelebt haben, sehr intensiv mit Reben, mit Weinbau und so weiter vertraut waren. Also das, denke ich, war für Jesus natürlich einer der Hauptgründe, warum er den Weinstock als Bild genommen hat, weil sich jeder etwas darunter vorstellen konnte. Wer einen Weinberg besaß, war in der Regel nicht ganz unvermögend, er hatte also einen gewissen Status. Es waren nicht die ganz Reichen, aber es waren auch nicht die Armen. Das weiß man auch deshalb, weil sich die Weinbergbesitzer Tagelöhner leisten konnten. Also es konnte sich nicht jeder einen Tagelöhner leisten. Und wir sehen auch in einer ganz spannenden Geschichte den Wert eines Weinberges, und zwar im 1. Könige 21. Da geht es um den Weinberg von Naboth. Naboth hatte einen Weinberg und der König Ahab wollte ihm diesen Weinberg abkaufen. Für Naboth war es einerseits sein Erbe und andererseits war es einfach ein Weinberg. Und das Schlimme, ich sage jetzt einmal auch aus meiner Sicht, war, der König Ahab wollte aus dem Weinberg einen Kohlacker machen. Also es ist unvorstellbar für einen Winzer, dass man aus einem Weinberg einen Kohlacker macht. Er hat sich dann auch geweigert und hat seine Weigerung letztendlich sogar mit dem Leben bezahlt. So, jetzt möchte ich aber einsteigen und euch zu einem kleinen Experiment auffordern, und zwar Jesus sagt in Vers 4 von Gleichnis, ich bin der Rebstock, ihr seid die Reben. Ich möchte euch jetzt einfach ein paar Dinge, so biologische Dinge aus der Praxis vom Weinbau sagen, die direkt damit zu tun haben, was macht die Rebe? Und da könnt ihr euch vorstellen, als ihr seid die Reben, also wir sind die Reben, und dann kann man sich vielleicht kann man da eine Brücke schlagen geistig dazu, was Jesus mit dieser Aussage gemeint hat, ihr seid die Reben. Der Weinbauer, vielleicht noch ganz kurz zur Einleitung, der Weinbauer hat eine übergeordnete Funktion. Also mein Vater ist der Weingärtner, mein Vater ist der Winzer, sagt Jesus. Er hat eine komplett übergeordnete Funktion, da gehen wir dann später noch darauf ein. Aber der Weinbauer ist grundsätzlich für alles verantwortlich. Er ist der Chef. Er entscheidet alles. Er kann tun und lassen mit dem Weinberg, was er macht. Aber das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe des Weingärtners, sondern für mich ist die Hauptaufgabe des Weingärtners der Schutz, den die Reben brauchen, zum Beispiel vor Schädlingen, vor Tieren, Vögeln, Rehen, Dachsen, was es auch immer gibt, und vor allem auch die auszuführenden Arbeiten. Also wenn ein Weinbauer wird in der Zeit vom Austrieb der Rebe bis zur Ernte, sind so 20, 25 Arbeitsgänge, die auszuführen sind an jeder einzelnen Rebe, vom Schneiden zum Spritzen zum Auslauben, Einschlaufen, was es da alles gibt. Also das heißt, der Winzer macht es sich auch nicht leicht, der Weinbauer macht es sich nicht leicht, er sagt jetzt nicht, ich habe da einen Weinberg und damit ist das gegessen, sondern das ist richtig viel Arbeit. Es ist sehr viel und intensive Beschäftigung des Winzers mit den Rebstöcken und vor allem mit den Reben. Der Rebstock selbst gibt in dem Sinn keine Arbeit mehr. Wenn der Rebstock da ist, ist er da. Aber die Reben, die immer wieder austreiben, die sind sehr arbeitsintensiv und fordern den Winzer kräftig heraus. Rebstöcke werden in Reih und Glied gepflanzt. Also habe ich jetzt kein Bild dazu, aber das kennt jeder. Also wenn wir einen Weinberg sehen, dann ist das im Normalfall ist das eine schöne aufgeräumte Ordnung. Das ist wichtig. Ein Durcheinander, den kann man nicht brauchen im Weinberg, weil dann ist die Durchlüftung, die Sonne kommt nicht dazu, der Wind kommt nicht dazu, die Reben verschwenden ihre Kraft in die falsche Seite, es wächst alles kreuz und quer durcheinander. Also es ist sehr wichtig, dass eine gewisse Ordnung eingehalten wird. Und die Reben brauchen deshalb, die brauchen Haltstütze und sie brauchen jemand, der sie in diese, ich sage jetzt mal, in diese Struktur hineinführt, ohne dass ich jetzt das allzu sehr betonen möchte. Die Rebe, also das ist ja auch ganz wichtig, die Rebe bezieht ihre Nährstoffe aus dem Rebstock, aus dem Weinstock. Der Weinstock hat ganz, ganz wichtige Funktionen für die Reben. Der Weinstock wurzelt in der Erde, holt aus der Erde die Nährstoffe und das Wasser heraus und stellt das den Reben zur Verfügung. Das ist eine der Hauptaufgaben für den Rebstock, dass er einfach die Verbindung hat zwischen den Reben und dem Boden. Was auch noch wichtig ist, das ist bei den Reben weiß man, dass sie sehr tief wurzeln. Also Reben können man hat festgestellt, dass sie bis zu 20 Meter tief in die Erde wurzeln können. Das heißt also, die Verankerung ist also sehr, sehr stark. Und je tiefer das eine Rebe wurzelt, umso besser wird der Wein. Also die Mineralik, die in den Wein eingebunden wird, die holt die Rebe aus den Tiefen der Erde hervor und dann noch das Wasser, vielleicht, dass man sich da etwas vorstellen kann, eine ausgewachsene Rebe, wenn sie mal ein bisschen höher ist wie die braucht am Tag zwischen einem halben und einem Liter Wasser. Jetzt kann man sich das ungefähr ausrechnen, also wenn da tausende von solchen Rebstöcken stehen, wie viel Wasser dort verdunstet wird. Die Reben tragen Früchte. Das ist so die, das ist auch eine von der Hauptaussage in diesem Gleichnis. Reben tragen im ersten Drittel von ihrer Länge tragen sie Früchte. Die Früchte sind die Trauben. Und es ist eine Hauptaufgabe dieser Reben, diese Früchte zu tragen und zur Reife zu verhelfen. Da kommen wir dann später noch dazu. Jetzt muss ich schauen, dass ich da... Etwas habe ich noch vergessen, ja. Ist gut, dass man es aufschreibt. Auch eine wichtige Aufgabe des Weinstockes ist es, dass der Weinstock gut über den Winter kommt. Und der Winter ist natürlich eine trockene Zeit, ist eine kalte Zeit, eine Zeit ohne Wachstum. Und da lagert werden aus den Reben die Reservestoffe in das Rebholz zurückgelagert, damit wenn das Frühjahr wieder kommt und die Rebe wieder austreibt, dann werden die Reben nicht aus den Wurzeln mit Nährstoffen versorgt, sondern bis zu einem gewissen Zeitpunkt werden die Reben aus den Reservestoffen, die im Weinstock eingelagert sind, versorgt. Das hat die Funktion, dass es schnell geht. Also wir haben eine relativ kurze Vegetationszeit, 3-4 Monate. Und in dieser Zeit muss alles passieren. Das ist wichtig, dass also diese Reservestoffe, diese Zuckerstoffe in den Reben verfügbar sind, also im Weinstock verfügbar sind, damit sie in die Reben gebracht werden können. Und das nächste ist das, eine Knospe. Wir sehen dann noch ein Bild. Kannst du mal vielleicht mal schnell blättern? Und ja, das ist zum Beispiel jetzt so eine Knospe, die aus der Rebe entsteht. In dieser Knospe ist die gesamte genetische Information für die Rebe schon eingepflanzt. Das heißt also, die Rebe weiß ganz genau, wie lange sie wird. Sie weiß ganz genau, wie viel sogenannte Internodien, wie viele Blätter, wie viele Früchte, wie sie im Endeffekt ausschaut. Das ist dann nur noch so, wie wenn man vielleicht bei einem alten Radio, wenn man sich das vorstellt, wie wenn man so eine alte Antenne so einfach auszieht. Also die ganze Information ist schon eingepackt in dieser Knospe, und wenn das Wachstum losgeht, dann muss die Rebe im Prinzip nur noch wachsen. Eine Rebe kann im Sommer pro Tag 2 bis 3 Zentimeter wachsen. Wenn man sich das jetzt vorstellt von einem Rebstock mit 10, 20 Reben, dann sind das gleich mal ein paar Zentimeter, und von Weinberg gesehen sind das hunderte von Metern am Tag, die hier dazukommen. Das führt dann natürlich wieder zu einem massiven Wachstum und eben auch zu viel Arbeit, dass man die wieder einzuordnen, einzuschlaufen und so weiter bringt. Reben sind Schlingpflanzen, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Schlingpflanzen heißt, die haben die Tendenz und den Drang, so schnell und so weit wie möglich nach oben zu wachsen. Sie halten sich Fangarme, sage ich mal, und sie halten sich mit allem, was sie erreichen können, fest und wachsen in die Höhe. Die werden meterweise in die Höhe wachsen, das muss man natürlich auch unterbinden. Also die Reben, man darf den Reben nicht ungehindertes Wachstum zugestehen, weil dann würden sie irgendwann meterweise in der Höhe sein und man hätte unten nichts mehr davon. Jetzt muss ich glaube ich gleich schneller werden, was sonst. Deshalb, also weil eben so viel Wachstum ist, schlauft werden die Reben in eine sogenannte Rankhilfe eingeschlauft. Das sind in dem Weinberg sind das die Drähte, die gespannt werden. Die werden dann dort eingeschlauft und dann können sie sich dort festhalten. Und da ist mir in der Praxis etwas ganz speziell aufgefallen, dass Reben können relativ leicht abbrechen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Man muss schauen, dass die Reben gesund und kräftig bleiben und eben auch bei der Arbeit nicht beschädigt werden. Und da habe ich gemerkt, dass wenn man mehrere Reben zusammen nimmt und einschlauft, dann ist die Gefahr, dass sie abbrechen, wesentlich geringer, als wenn man eine einzelne Rebe einschlauft. Also das habe ich einfach irgendwann im Lauf der Zeit in der Praxis gemerkt, es ist besser, du nimmst ein paar zusammen und schlauchst die gemeinsam ein. Und das ist für mich auch ein bisschen ein Bild, wie ein Winzer mit Reben umgeht. Dann gibt es so um die Blütezeit herum, das ist jetzt dann in den nächsten 10 Tagen ungefähr, werden die Reben noch einmal in Form gebracht, wird noch einmal ein bisschen ausgelaubt und da werden die letzten Reben, die keinen Fruchtansatz zeigen, werden dann dort auch noch entfernt. Das bedeutet, ich komme dann später noch dazu, es gibt Reben, die tragen Früchte und es gibt Reben, die tragen keine Früchte. Die Reben, die keine Früchte tragen, werden entfernt mit einer Ausnahme. Und zwar mit der Ausnahme, dass wenn die Rebe für das nächste Jahr, für den Aufbau des Stockes benötigt wird, dann lässt man sie dran. Das heißt also, wenn eine Rebe ein Potenzial hat für das kommende Jahr oder für den Stock, für den Weinstock einfach wichtig ist, dann lässt man die Rebe am Stock. Das war so jetzt mal ein bisschen aus der Praxis, wie man mit den Reben umgeht, was dort Arbeitsschritte gemacht werden direkt bei den Reben. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Gleichnis. Das Erste, das mir ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, das ist die Struktur, das heißt die Organisation, die Ordnung. Jesus sagt ganz klar, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Also diese Positionen sind ganz klar vergeben. Und erst in Vers 4 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also er sagt nicht im Vers 1 schon, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und Vater ist der Weingärtner. Also die Prioritäten sind hier, denke ich, sehr klar gesetzt. Die Struktur ist klar, wer hat was zu tun, welche Aufgabe fällt wem zu. Und wenn wir jetzt schauen, was macht der Vater macht als erstes die Reinigung des Rebstockes. Er entfernt also im Prinzip alles, was keine Frucht bringt. Und das ist oft eine sehr eine schwierige Arbeit, durch den ganzen Weinberg durchzugehen und noch die letzten Routen noch zu finden, die keine Frucht bringen. Und teilweise ist es auch ein sehr schmerzlicher Prozess, wenn man an einem Weinstock vorbeigeht und dort einige oder viele Routen findet, die keine Frucht tragen. Und die muss man dann, obwohl sie schon eine gewisse Länge erreicht haben, trotzdem noch entfernen. Also das ist in erster Linie natürlich die Arbeit des Weingärtners. Und hier heißt es, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Das muss bei den Jüngern relativ schnell zu ein bisschen Irritation geführt haben, weil der nächste Satz, den Jesus dort sagt, ist: Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das bedeutet jetzt, nur das Wort, das Jesus zu den Jüngern gesprochen hat, und in dem Fall jetzt nur noch zu diesen 11 Jüngern, führt dazu, dass sie diesen Status bei Gott haben, dass sie nicht mehr vom Weinstock getrennt werden. Und die Verbundenheit mit dem Weinstock, die ist für die Reben dermaßen elementar, weil ohne diese Verbundenheit, ohne dieses in ihm bleiben, ist für die Reben kein Leben und kein Fruchtbringen mehr möglich. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor ein paar Wochen, was Sabine am Morgen gesagt hat bei der Begrüßung, wie wichtig das Wort Gottes ist, wenn man, du hast es so gesagt, glaube ich, habt ihr euch heute schon gewaschen. Und ich denke, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das auch in dem Zusammenhang zu sehen. Die Reinigung passiert durch das Wort Gottes. In Petrus 1,23 heißt es, zum Abschluss jetzt von dem Thema von der Reinigung: Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also das Wort Gottes ist die reinigende Kraft, die uns, wenn wir die in Anspruch nehmen, einfach davor schützt, dass wir vom Weingärtner, vom Weinstock getrennt werden. Ich denke, das ist ein sehr tröstlicher Aspekt für uns, weil wir ja doch alle den Wert und die Bibel so gut kennen, dass wir wissen, dass wir hier zu jenen gehören werden dürfen, die nicht vom Stock entfernt werden. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt neben der Reinigung, und zwar ist das die Frucht. Es geht hier immer um die Frucht. Es geht darum, dass es immer wieder heißt, ja, ich lese es am besten vielleicht kurz vor, die keine Frucht bringt, und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, und wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst und so weiter. Also es ist sehr viel von der Frucht zu reden, die Rede, und das hat mich sehr angesprochen, und da habe ich mir mal gedacht, was bedeutet Frucht, habe ein bisschen recherchiert, und dann habe ich in Wikipedia so eine Auflistung gefunden, was ist Frucht oder was hat Frucht für unterschiedliche Bedeutungen. Und etwas, das mir sehr tief bewegt hat, ist, dass hier wird Frucht als im übertragenen Sinne als etwas Hervorgebrachtes bezeichnet. Und das ist für mich etwas sehr Spannendes, weil was bedeutet das, etwas Hervorgebrachtes? Etwas Hervorgebrachtes ist etwas, das für mich neu entsteht, das einfach von uns nicht gemacht werden kann. Das hat etwas mit Schöpfung zu tun, das hat etwas mit dem Geist Gottes zu tun, das hat damit zu tun, dass Gott etwas schafft. Wir können etwas herstellen, etwas produzieren, etwas basteln, etwas, ich weiß nicht was, gentechnisch verändern oder was auch immer, aber wir können nichts hervorbringen. Und deshalb ist für mich die Frucht oder die Bezeichnung für Frucht als etwas Hervorgebrachtes eine sehr treffende Bezeichnung, weil es etwas ist, das nur Gott machen kann. Nur Gott kann etwas hervorbringen. Ob das vielleicht ein neuer Mensch ist bei einer Geburt oder ob das eine Pflanze oder eben auch ein Gedanke ist oder ein Gefühl, das ist etwas, das nicht aus uns kommt, sondern das kommt aus der Schöpfung, aus dem Geist Gottes. Frucht wird in der Bibel, also die Frucht, die geistige Frucht wird in Galater 5,22 so beschrieben: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also das sind jetzt die Früchte, die in der Bibel beschrieben werden, in Galater 5,22, das, was Frucht sein kann. Aber noch ein zweiter Aspekt noch zur Frucht ist: Was ist eine Frucht? Eine Frucht ist ein Gefäß. In diesem Gefäß ist der Same. Und die Frucht und das Same, die gehören zusammen. Der Same braucht die Frucht, damit er reifen kann. Wenn er kein Gefäß hat, in dem er sich entwickeln kann und zur Reife kommen kann, dann wird aus dem Samen wohl nichts werden. Das heißt aber, wir brauchen die Frucht als Schutz, als Mantel, als Ummantelung für den Samen. Der Same ist dann wieder Ausgangspunkt für das Neue, das entsteht. Wir wissen, dass aus einem Apfelkern wohl kein Kirschbaum wachsen wird. Das heißt also, wenn unsere Frucht Friede ist, dann wird auch der Same Friede sein. Und wenn unsere Frucht Hass, Neid ist, dann wird auch der Same Hass und Neid sein. Und so in der Vorbereitung für meine Predigt ist mir gestern immer der Satz in den Sinn gekommen, ich weiß nicht woher, ich nehme an, der kommt vom Heiligen Geist, ich darf das auf jeden Fall so annehmen, und der heißt: Erneuere dein Denken. Das ist gekommen wie, ja, irgendwo einfach der Gedanke war da, und ich habe dann einfach gemerkt, es sind immer wieder Situationen, so wie es der Alexander am letzten Sonntag gesagt hat, hat er gesagt, das Beispiel vom Autofahren, oder? Wo er dann so schnell überreagiert oder falsch reagiert, oder? Woher kommt das? Und ich habe dann gemerkt, ja, da stehe ich genau am gleichen Punkt. Das geht dann sehr schnell, wenn man irgendetwas verurteilt, irgendetwas anderes macht. Und immer in dieser Situation, wenn wir dort stehen, denke ich, wäre es gut, wenn wir unser Denken erneuern und vielleicht in die Richtung lenken, dass unser Same, den wir dann in unserer Frucht hervorbringen, nicht eben diese Auswüchse, sondern andere Auswüchse hat. Und zum Schluss, und so das Wichtigste in dem Ganzen, ist aus meiner Sicht die Verbundenheit. Das ist ein ganz richtig Bild. Hier an der Schnittstelle zwischen der Rute und der Knospe. Also aus dieser Knospe wächst dann ja die Rebe. Das ist die ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Wenn wir denken, wir treiben im Prinzip jedes Jahr wieder neu aus dieser Rebe aus, und wir müssen uns bewusst sein, es ist für uns wichtig, mit diesem Rebstock verbunden zu bleiben. Dann müssen wir halt auch schauen, dass wir uns, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es falsch verstanden werden kann, wir sollten uns an gewisse Regeln halten. Wir sollten versuchen, Frucht zu bringen, weil wenn wir keine Frucht bringen, dann werden wir ausgerissen und ins Feuer geworfen. Wir haben gehört, wir sind gereinigt, wir haben das, aber ich denke, es ist trotzdem immer noch ein guter Ansatz, wenn wir uns bemühen, dass wir Frucht bringen. Das andere ist, wenn wir uns ein bisschen bemühen, uns schön zu wachsen, gerade zu wachsen, aufrecht zu wachsen, dann haben wir es leichter. Es gibt bei den Reben, die wachsen so raus, und dann gibt es Triebe, die kommen unten heraus. So, die wachsen dann so irgendwo schräg und so irgendwie durch die Gegend. Und irgendwie versuche ich dann immer noch, ja, die hat ja auch ein bisschen Frucht, diese Rebe, und ich versuche sie dann noch einzuschlaufen und oft gelingt es und hin und wieder gelingt es nicht, und dann bricht die Rebe entweder bei einem Sturm oder wenn ich mit irgendeinem Gerät oder wenn ich wieder dran komme, bricht sie in einer relativ späten Phase, obwohl sie schon Frucht angesetzt hat, immer noch ab. Also das ist auch so ein, Zeichen. Also wir sollten schauen, dass wir uns in diese Struktur, die ich am Anfang gesagt habe, in das, was uns der Vater vorgibt, sollten wir schauen, dass wir dort drinnen bleiben. Bleibt in mir, das ist so die Kernaussage. Aber was bedeutet das jetzt? Bleibt in mir. In mir, das tönt schon sehr innig. Also ich kann mir nichts Innigeres vorstellen. Also bleibt in mir, wie ich im, das heißt es dann in dem nächsten Vers, im Vers 9, den ich jetzt aber, also da möchte ich dann nicht mehr tiefer drauf eingehen, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Also es geht immer um dasselbe, bleibt in mir, bleibt bei meinem Vater, bleibt in dieser Verbundenheit. Diese Verbundenheit zwischen dem Weingärtner, der alles im Blick hat, der alles im Griff hat, der alles, über alles drüber schaut, der arbeitet und der Schutz und was weiß ich noch alles den Trauben angedeihen lässt, dem Rebstock, der die Verbundenheit herstellt zwischen der Erde und dem Licht und der Nahrung und eben uns Reben. Also das ist so eine Einheit, die Verbundenheit ist das zentral Wichtige in diesem ganzen Gleichnis. Und jetzt nochmal zurück auf diese Geschichte mit, wo finden wir dieses Gleichnis? Das Gleichnis ist das letzte Gleichnis, das Jesus erzählt. Und ich denke, es ist jedes Gleichnis für sich natürlich sehr, sehr wichtig. Aber dieses Gleichnis hat insofern eine besondere Bedeutung, weil es noch eine richtige Zusammenfassung darstellt von dem, was Jesus noch ganz, ganz wichtig war zu sagen. Bleibt in mir. Und da sagt er den Jüngern, die noch dabei waren, bleibt in mir. Er sagt es wahrscheinlich darum, weil es für ihn etwas vom Elementarsten und etwas vom Wichtigsten war, dass er seinen Jüngern noch mit auf den Weg geben wollte. Ja, damit wäre ich beim Ende. Wenn ihr jetzt in der Natur seid, da knüpfe ich wieder bei der Gitte an. Natur ist ja so herrlich, so etwas Wunderbares. Und jetzt, wo alles wächst und gedeiht, ist es nochmal schöner, durch die Natur zu gehen, die Gärten zu bewundern. Und wenn ihr irgendwo einen Weinstock seht oder einen vielleicht einmal im Urlaub oder irgendwo die Möglichkeit habt, in einem Weinbaugebiet unterwegs zu sein, dann kommt euch vielleicht das eine oder andere aus diesem Gleichnis wieder in den Sinn. Ich wünsche euch das zumindest. Und dann hoffe ich auch, dass dieser Wunsch von Jesus bleibt in mir, bei euch Wirklichkeit wird. Danke.